Es ist Dienstag, der 15. April. Das ist der Fever Pitch Podcast. Mein Name ist Max Hopers und wir schauen heute auf Schalke 04 und darüber müssen wir sprechen mit Andi Ernst von der WAZ. Los geht's! Andi, schön, dass du hier dabei bist im Fever Pitch Podcast. Du hast dir die Zeit genommen, eigentlich im Urlaub, das ist dir hoch anzurechnen, dass du dir knapp eine halbe Stunde nochmal nimmst. Wie geht's dir? Denn ich glaube, der Urlaub, der ist reichlich verdient nach dem letzten Arbeitstrip in Richtung Regensburg.
Ja, erstmal Glück auf. Danke, dass ich dabei sein darf. Für uns Reporter ist es ja so, auch im Urlaub, man hat ja irgendwie 30% seines Gehirns immer für den Verein reserviert. Und wenn es der FC Schalke 04 ist, dann muss das auch so sein. Und vielleicht, wenn man so außerhalb Nordrhein-Westfalens drauf guckt, sagen, was sollen die Schalker sonst nicht so anstellen, sind im Niemandsland der Tabelle, können schon die neue Saison planen, haben gerade Sportvorstand vorgestellt. Aber so einfach ist das nicht. Der ganze Verein ist gerade mal wieder kurz vor der Explosion, wenn nicht sogar schon alles explodiert ist.
Und das ist ja eben das Verwunderliche, dass man bei Schalke jetzt von einem Niveau spricht, wo alles brennt. Es brennt ja immer der Baum. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch Bäume da sind im Ruhrgebiet. Es ist halt wirklich auch oft so erschreckend, dass, wenn ich mir jetzt nochmal die Saison so vor Augen geführt habe, jetzt die ganzen Spiele durchgesehen habe, dann hat man natürlich gesehen, am Anfang war es wirklich schlecht. Dann kam der Trainerwechsel, dann kamen so ein paar Spiele, wo man sagte, hey, das geht doch. Auch hier, kommen wir hier aus Hamburg und kann mich noch ans Hinspiel des anstehenden jetzt Topspiels erinnern. 2-0 zurückgelegen, aber dann sich zurückgekämpft. Und dann hätte man sogar noch im Volkspark gewinnen können. Das war auch das letzte Spiel von Steffen Baumgart. Das war eine respektable Leistung, auch wenn dort nicht alles glatt lief. Und dann hattest du ja auch ein paar Punkte vor der Winterpause, wo man dachte, hey, Schalke, das sind ja nur 8 Punkte bis Platz 3. Also lass die mal Feuer fangen, im positiven Sinne dann könnte es was gehen. Und dann siehst du immer wieder 2-5 gegen Magdeburg, 0-2 in Darmstadt, jetzt dieses 0-2 in Regensburg, was du als Tiefpunkt aller Tiefpunkte beschrieben hast. Da fragt man sich, wieso ist da immer wieder so eine Bremse, wo man, wenn man gerade davon ausgeht, jetzt haben wir uns hier mal wenigstens geordnet, ohne dass man jetzt noch vom Aufstieg träumt.
Ja, als Weihnachten 2024, da haben wir uns alle als Reporter gefragt und wahrscheinlich auch alle Schalker, waren jetzt diese 3 Spiele im Dezember? Das war ein 4-2 in Paderborn, ein 4-1 in Elversberg und ein 1-1 gegen Düsseldorf, das schmeichelhaft für Düsseldorf. Also nicht irgendwelche Gegner. Mhm. Ob das jetzt die Wende war oder ob das 3 Ausrutscherspiele waren nach oben. Und jetzt muss man nur mal sagen, es waren dann doch 3 Ausrutscherspiele nach oben. Und warum diese Saison, also ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wo ich anfangen soll. Man kann es natürlich auf die aktuelle, um mal irgendwie die Bandbreite der Krise darzustellen. Man kann das Aktuelle darstellen. Natürlich kannst du jetzt sagen, Schalke ist im Niemandsland der Tabelle. Aber was man vielleicht in Hamburg gar nicht so mitgekriegt hat, die Art und Weise, wie die Punktgewinne zustande gekommen sind, dass Schalke jetzt doch sagen kann, ja, wir sind durch, es sind 9 Punkte Vorsprung, 15 sind noch zu vergeben, ja, was soll denn da noch anbrennen? Das war in Regensburg wirklich bei einer wirklich ganz schlechten Mannschaft. Ich weiß, der HSV hat, glaube ich, auch nicht gewonnen in Regensburg. Aber es war eine Mannschaft, die schon eher für die dritte Liga plant, für die dritte Liga aufstellt, die wirklich nicht gut ist. Und Schalke lässt sich da einfach lustlos, wehrlos, in einer Weise, die nah an Unverschämtheit grenzt, 0-2 wegspielen. Aber davor die Woche war es ein 2-1 gegen Ulm. Da hat Schalke auch zur Pause zurückgelegen. Und da hat Juri Mölder nach dem Spiel, der Sportchef, gesagt, das war Schalke 04 unwürdig. Also auch das Spiel war schon zur Hälfte schlecht. Davor spielt Schalke 3-3 in Fürth. Durch 2 späte Tore gleicht Schalke noch aus. Und beim Stand von 1-3 laufen die Fürther ein oder zweimal allein aufs Schalker Tor zu. Und alle Schalker, mit denen ich gesprochen habe, fällt da ein Tor, dann verlieren die da 5-1, 6-1. Das wäre völlig okay gewesen. Und dann eine Woche davor, und dann kannst du halt immer zurückgehen, dass die Punktgewinne waren dann halt auch glücklich. Zum Beispiel, du besiegst Preußen Münster zu Hause 1-0, weil Joris Karius, der Torwart, wirklich einfach alles gehalten hat. Weil er einfach
das erste
Spiel nach langer Zeit einfach super. Und dann denkst du, 3 Punkte gegen Münster, die hast du normalerweise nicht. 3 Punkte gegen Ulm, da hast du vielleicht einen von. 1 Punkt in Fürth, davon hast du normalerweise keinen. Und rechne die mal runter, dann bist du bei einer Formkrise seit Wochen, die sich seit Wochen jetzt hinzieht.
Der BSC fällt mir noch ein. Da war es auch.
Ah, Hertha BSC habe ich ganz vergessen. Das war. Oh, ja, wenn ich an Hertha denke, das war ein 2:1 Auswärtssieg und da hat Hertha wirklich in der letzten halben Stunde des Spiels wirklich alles vernagelt. Also das war auch wirklich, ich habe in fassungslose Berliner Gesichter geguckt, dass das Spiel verloren ging und zieh mal die ganzen Punkte ab. Und dann bist du in dieser Formkrise, der Schalke steckt, die jetzt explodiert, weil jetzt wirklich das Ergebnis auch noch dazu kommt, dass in den vergangenen Wochen aufgrund später Tore, schlechter Chancenauswertung des Gegners und starker individueller Leistung des FC Schalke noch nicht so aufgefallen ist.
Das ist, dann hast du eigentlich überperformt, wenn man nämlich auf die Tabelle guckt und sieht, ja, okay, in Regensburg verloren und in Darmstadt verloren und irgendwie zu Hause gegen Magdeburg sowas von kassiert. Hättest du sagen können, ey, in dieser Saison müsstest du ja eigentlich, wenn 47 Punkte aktuell für Platz 3 reichen und am Ende vielleicht 55 reichen, dann müsstest du eigentlich um den Aufstieg mitspielen. Oder auch wenn es vielleicht nicht klappt, dann würde man sagen, hey, wir stehen hier für was, weil du bist ja jetzt gerade eher noch schlechter als letztes Jahr. So, oder entweder oder genauso schlecht. So, und jetzt frage ich mich, wo soll das denn jetzt hinführen? Wir haben vor 5 Jahren einmal die Situation gehabt, da war Corona und dann hat, glaube ich, Schalke die letzten 8 Spiele der Saison ohne Zuschauer dann nicht mehr gewonnen und alle waren wirklich ja entsetzt und ich glaube, es waren irgendwelche Fanproteste in Freiburg, obwohl ja keine, also waren ja keine Zuschauer, aber die waren da trotzdem da. Kann ich nicht, war das richtig? Auf jeden Fall.
Also es war nicht acht Spiele in Folge nicht gewonnen. Es war unter David Wagner nach Corona 16 Spiele hintereinander nicht gewonnen. Das erste Rückrundenspiel war ein 2:0 gegen Mönchengladbach. Ich kann mich erinnern, da kamen alle Schalke hin und sagten, das war das beste Spiel seit Jahren und Schalke war Dritter oder Vierter. Und dann begann diese Serie mit 16 Spielen ohne Niederlage und das war so der Beginn der Talfahrt.
Und dann, genau, und dann ist ja sozusagen dieses so, am Ende der Saison war es ja so bedeutungslos, 11., 12., damals in der ersten Liga, zu Ende gespielt. Und jetzt sehe ich die Gefahr, wenn du jetzt dich nicht als Verein raffst, egal worum es geht, ob es um einen Sieg gegen HSV geht, ob es darum geht, gegen Paderborn am Ende zu gewinnen oder gegen Elversberg, das muss ja jetzt egal sein. Du musst da jetzt jedes Spiel so angehen, egal ob du, obwohl du gesichert bist, dass du eben nicht auseinanderfällst. Und da frage ich mich, ist in diesem Verein, und da müssen wir von oben rauf schauen, nicht auf die Mannschaft, sondern von oben rauf schauen, ist in diesem Verein, der jetzt ja auch Frank Baumann vorgestellt hat als neuen Sportvorstand, ist da ein Gefühl, ist da ein Zusammenleben, was das ermöglicht? Kann Schalke diese Saison ordentlich zu Ende bringen? Und ordentlich heißt dann nicht nur Klasse halten, sondern versöhnlich verabschieden, in den letzten Heimspielen die Fans versöhnlich verabschieden?
Ich will jetzt erstmal, also konkret darauf, das kommt auf die Mannschaft, also Mannschaften, die so sind wie die aktuelle Schalker Mannschaft, wenn die in Regensburg spielen, die merken, katastrophaler Platz, der Gegner kämpft, kommt doch auf die Idee zu kämpfen, heute haben wir keinen Bock. So, dann geht um nix, dann verlieren die halt auch mal. Wenn du allerdings mal gegen einen guten Gegner spielst zu Hause, 60.000 da, dann kommt so eine Mannschaft in Flow, dann können die auch nochmal ein Spiel gewinnen. Aber das ist halt dieses Willkürliche. Du weißt dann nie, was mit dieser Mannschaft los ist. Die wird sich in alle Himmelsrichtungen verstreuen im Sommer. Also es kann schon mal noch ein Glückstreffer dabei sein. Vielleicht am Samstagabend gegen den HSV, kann gut passieren. Ne, du weißt nie, ob diese Mannschaft gegen diese, die kann ja gegen gute Mannschaften mithalten. Ne? Also ich würde sagen, 1-2 Spiele werden die schon noch für sich entscheiden, aber damit rettest du die Saison nicht. Und um es jetzt mal allgemeiner zu formulieren, man, dieser FC Schalke ist so ein unendlich faszinierender Verein. Ich weiß nicht, wie oft du schon in Gelsenkirchen warst. Gelsenkirchen ist eine der ärmsten Städte Deutschlands. Es gibt ganz viele Probleme, die diese Stadt hat, aber sie committet sich auf diesen FC Schalke 04. Es gibt so viele wunderbare Ecken in dieser Stadt, die das zeigen. Lauf die Schalker Meile lang und die Leute leben für diesen Verein. Vielleicht ist das in Hamburg nicht so bewusst gewesen, aber Das sind von Hamburg sind es noch mehr Kilometer nach Regensburg. Das weiß ich auch. Aber von Gelsenkirchen sind es 600 Kilometer nach Regensburg. Und es geht halt wirklich um wirklich nichts, ne? Der HSV, wenn der mit 5000 Leuten nach Regensburg fährt, ist ja völlig okay. Der HSV ist Tabellenführer. Für Schalke geht es um nichts. Und dann rufen die Fans in der ersten Halbzeit, steht auf, wenn ihr Schalker seid. Und wirklich das halbe Stadion steht auf. Das halbe Stadion, weil alles voller Königsblauer war. Es kommen immer 60.000 Leute dahin. Also, die Rahmenbedingungen, die Begeisterung, die Faszination, die dieser Verein für Millionen auslöst, die ist nach wie vor da, die ist erstklassig, die ist auch bekannt. Da müssen wir auch mit Hamburgern gar nicht drüber reden. Aber ihr in Hamburg, ihr habt ja wenigstens in den vergangenen Jahren immer um den Aufstieg gespielt. Ihr habt ja nie das erlebt, dass ihr irgendwie Existenzangst hattet, weil die Mannschaft bis 3 Spieltage vor Schluss im Abstiegskampf zur dritten Liga war. Und das haben wir jetzt 2 Jahre hintereinander auf Schalke erlebt und auch als Reporter. Und das ist zu beobachten nicht so einfach. Und da hat die aktuelle Vereinsführung auch echt viele, viele, viele Fehler gemacht.
Was ist denn ein konkreter? Denn wenn ich mir jetzt das von vor einem Jahr vorstelle, wo man ja eigentlich hätten wir den Podcast ja genauso vor einem Jahr aufnehmen können und dasselbe besprechen können. Und dann kam Ben Manga, dann kam die Neuausrichtung. Nehme ich auch gern vielleicht noch ein bisschen mit, was Vorstand, Aufsichtsrat bei Schalke aktuell dort quasi wer wie entscheidet. Aber fürs Sportliche kam Ben Manga. Sehr viele neue Spieler, die ja auch den Kaderwert erhöhen sollten, um eben dem finanziell angeschlagenen Verein ja Werte zu verschaffen, dass man dann sagen kann, hey, wir verkaufen mal für 5, 6 Millionen jemanden und kommen hier mal wieder halbwegs auf ordentliche, auf finanziell gesunde Beine. Und es ging aber letztendlich ja genauso los wie das Jahr davor, Trainer behalten, obwohl du irgendwie diskutiert hast. Und dann Kees van Wonderen geholt, der aber auch irgendwie eher so eine Kompromisslösung schien, anstatt die wirklich Überzeugungswahl, ey, das ist unser Mann, der bringt uns hier wieder auf Trab. Was war
Das
der
Problem ist
konkrete,
das.
also was war jetzt so, also diese Personalauswahl scheint mir dann eben das Thema zu sein, wer hier wie ja den Verein führt.
Das Problem ist das, was die aktuelle Vereinsführung der vorangegangenen Vereinsführung um Clemens Tönnies immer vorgeworfen hat. Der Vorwurf war immer, dass lauter Personalwechsel auf egal welcher Position, ob Trainer, ob Sportdirektor, ob Sportvorstand, immer zu einem neuen Konzept führen und immer zu einer suboptimalen Mannschaft, weil die nie auf die jeweilige Vereinsführung ausgerichtet ist. Das war der Vorwurf, der in der finalen Tönnies-Zeit immer vorging. Aber in der aktuellen Zeit ist das halt auch nicht anders. Du musst zu der Vereinsführung wissen, seit 4 Jahren heißt der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer. Das ist ein sehr Fan-nah, der große Kontakte zur aktiven Fanszene hat und sein Team darunter auch. Ne? Das heißt, es sind aktuell im Stadion deshalb auch kaum Proteste sichtbar, kaum bis sogar gar keine, weil Teile der Ultras und des Supporters-Clubs, das sind die beiden, die diese aktive Fanszene bilden, in diesen Gremien sitzen. Das Ganze besteht seit 4 Jahren. Alles sollte anders laufen als unter Tönnies. Viel flachere Hierarchien, ein bisschen fannäher, nicht mehr so von oben diktiert, und vor allen Dingen nicht mehr und viel kontinuierlicher. Aber genau das hat nicht funktioniert. Schalke wird jetzt, wenn Kees van Wonderen, das ist jetzt ja ein Spoiler, der wahrscheinlich nicht mehr so klar ist, nach meiner Meinung hat er fast gar keine Chancen mehr, über den Sommer hinaus zu bleiben. Dann wird es zur kommenden Saison den 6. Cheftrainer in den vergangenen 4 Jahren geben. Dazu hatten wir als Sportchefs Peter Knebel und dann war André Hechelmann und Marc Wilmots und wen haben wir jetzt?
Rudi
Jetzt kommt Frank
Schröder.
Baumann und Ben Manga hat zwischendurch und Juri Mölder. Du siehst, und jeder einzelne davon ist Profifußball erfahren und bringt sein eigenes Mindset mit, seine eigene Idee von Fußball. Und dann hast du eine Mannschaft gerade mit 25, 30 Spielern, dazu sind auch 5 verliehen, die kommen alle zurück, die aus 5 verschiedenen Epochen von Trainern und Sportdirektoren und Sportvorständen passen, die sich, ich werfe keinem vor, sich nicht irgendwas zu denken bei einem Transfer. So, aber vielleicht ist der eine Transfer, der jetzt Schalke im nächsten Jahr auf dem Etat liegt, der wurde von vor 3 Sportdirektoren gemacht. Und nächstes Jahr hat Frank Baumann dann den Spieler da mit einem neuen Trainer, der dann kommt und kann den überhaupt nicht gebrauchen, weil die Idee von Fußball auf einmal eine ganz andere ist. Und das ist das Problem, das grundsätzlich über allem liegt.
So, und Frank Baumann hast du jetzt angesprochen, neuer Sportvorstand, richtig?
Richtig.
Und der ist ja nun langwierig ausgewählt worden, mit der Hilfe von der Agentur von Bernhard Peters, hier aus Hamburg, Hockey-Weltmeister, Hoffenheim, lange gearbeitet, dann beim HSV, auch schon bei Werder Bremen mitgearbeitet, beraten, damals den Nachfolger für Frank Baumann gesucht. Und jetzt kommt Frank Baumann nach Schalke. So, erstmal kann man sagen, ja gut, 12 Jahre bei den Traditionsvereinen gearbeitet, davor da als Spieler gewesen, erfolgreiche Zeiten als Spieler erlebt, nicht so erfolgreiche Zeiten als Manager, Sportvorstand, Geschäftsführer, wie man es auch immer nennen möchte, gab ein paar Titel, erlebt, abgestiegen, finanziell schwierige Situationen hinterlassen, aus der Bremen ja immer noch auch jetzt immer noch leidet, dass da Vereine wie Mainz und Freiburg und so eher schon stabilere Verhältnisse haben. So, Transfers kann man sagen, okay, kann man aber auch sagen, nicht okay. Wenn du zwischendurch absteigst, dann können die Transfers nicht so gut gewesen sein. Die Verkäufe waren okay. Jetzt ist aber Schalke noch mal was anderes als Bremen. Das ist einfach so. Auch das sind noch mal ganz verschiedene Levels an Traditionsverein, an Druck, den du herrschst. In Bremen ist immer eher ein bisschen, da hast du es als Vertraute eigentlich eher ein bisschen leichter als schwerer. Und das ist Schalke ja überhaupt nicht. Du musst, da hat mir der liebe Kollege Frank Lesinski mal gesagt, auf Schalke musst du auch vor Mitgliedern sprechen können. Da musst du diesen Verein auch irgendwo emotional führen können. Nicht nur das Fachpersonal, die Sportlichen, die Spieler, die Trainer, die Kaderplaner, wie auch immer. Du musst auch diesen Verein führen. Und da musst du auch die Leute mitnehmen. Und jetzt frage ich mich, passt das denn? Wie siehst du es? Und wie siehst du auch sozusagen den Auswahlprozess von Frank Baumann?
Also es gibt für Spieler, gibt es das schöne Wort, das Trikot von Schalke 04 wiegt schwerer, weil wenn du zum ersten Mal da einläufst und da sind auf einmal 60.000, dann ist das schon was anderes. Und Schalke ist halt auch wirklich anders. Schalke muss man können. Die Frage ist, kann Frank Baumann das? Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich mag da nur Klaus Allofs zitieren, der gesagt hat, Frank Baumann zu FC Schalke, da kommt man jetzt nicht auf den ersten Blick drauf. Natürlich muss
Und
man
der Klaas
ihm
Orlers hat
Zeit
er ja gelernt.
geben.
Also das war ja seine
Ja,
Ausbildung
genau.
letztendlich.
Genau. Da muss man jetzt, will ihm natürlich auch ab 1. Juni die 100 Tage geben. Er wird sich in seinem Sabbatjahr, das er hatte, natürlich auch sehr gut überlegt haben, welche Aufgabe er annimmt. Allerdings aus Schalke historischer Sicht ist ja dieses Konzept, wir holen einen, der 25 Jahre bei einem Verein war, der eher ruhig war und der gut gearbeitet hat. Da hatten wir schon mal, und zwar auf Schalke, und das war Christian Heidel, und das hat nicht funktioniert. Das Zweite, wir hatten auf Schalke als Reporter auch schon mal Kontakt zu zwei Leuten, die halt mit der Seele des Ruhrgebiets noch nichts zu tun hatten, die mit Nordrhein-Westfalen im weiteren Sinne noch nichts zu tun hatten und die dann in diese Lage reinkommen zum ersten Mal. Und das waren Jochen Schneider und auch Christian Heidel. Und das hat auch beides nicht funktioniert. Und ich finde, da kann man nicht das Profifußball-Business mit irgendeiner Wirtschaft gleichsetzen, wo man dann sagt, ist jetzt egal, weil Unternehmen XY sitzt da auf Malta und hat irgendwie eine Außenstelle in New York. Und wenn ich jetzt hier im Homeoffice sitze, irgendwie Menschen und im Unternehmen ticken noch eher alle gleich. Und wenn Frank Baumann, der in Würzburg geboren ist, in Nürnberg gespielt hat, in Bremen gearbeitet hat, ins Ruhrgebiet geht, dann arbeitet der eben im Ruhrgebiet so, ne? Das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Die Uhren ticken auf Schalke diesbezüglich anders. Du musst die Herzen der Leute ganz anders erobern. Und dass das gelingt, da muss sich Frank Baumann doch auch ein bisschen anpassen. Und da glaube ich auch wirklich, dass Frank Baumann sich dann an Schalke anpassen muss und nicht umgekehrt.
Ist spannend, weil die Erfahrung auch sagt, wer aus Bremen herauskommt nach langer, langer Zeit, hat woanders nicht unbedingt Erfolg. Also Thomas Schaaf in Frankfurt und in Hannover, Klaus Allofs geht so in Wolfsburg, gute Momente, aber auch natürlich mit viel Geld erkauft, dann nicht so gut hinterlassen. Das heißt jetzt nicht unbedingt was. Florian Kohfeldt kann man vielleicht auch noch nennen, der in Bremen schon nicht so funktioniert hat. Das ist wirklich jetzt an dem Punkt, wo man sagt, Schalke muss sich schnell ordnen, denn wenn man sich umguckt in der zweiten Liga, dann sieht man ja Vereine, die mit deutlich weniger Mitteln oder deutlich weniger Potenzial, aber trotzdem mit ordentlich Potenzial. Sagen wir mal Kaiserslautern, Nürnberg, Hertha BSC hat auch weniger Potenzial in dem Sinne, finde ich, als Schalke, kann man ungefähr gleichsetzen. All diese Vereine, Karlsruhe kann man vielleicht noch nennen, die kämpfen jetzt um den Aufstieg, die sind jetzt schon da oben dabei. Düsseldorf ist sogar vor der Haustür. Das sind Vereine, die jetzt die Konkurrenten sind. Das ist nicht mehr Mainz, ist nicht mehr Augsburg, ist schon gar nicht mehr Mönchengladbach oder Frankfurt oder so. Und jetzt muss Schalke sich ja ordnen. Und ich frage mich, auch wenn ich jetzt auf Ben Mangas Arbeit gucke, ist das denn wirklich bewusst, welche Art von Spieler man braucht, um in der zweiten Liga zu funktionieren? Denn es sind jetzt sehr, sehr viele Soforthilfen auch gekommen, wie ich, also Armin Younes, Ayman Barkok, Loris Karius, muss man jetzt mal abwarten, wie sich das auf Dauer entwickelt. Wo ich mich frage, das ist doch kein Zweitligakader, der auch diese zweite Liga so annimmt. Das sind doch Spieler, die auch in der ersten Liga eher die Diven waren, so um das jetzt mal so plakativ zu sagen. Und jetzt muss Schalke doch jetzt schon anfangen, diesen Kader zusammenzustellen, um nächstes Jahr wirklich eine ordentliche Saison zu spielen, wo auch mal so ein Gerüst steht, was nicht nur heißt, wir geben Kenan Karaman den Ball und hoffen auf die Glückseligkeit.
Ja, wenn du jetzt mit Ben Manga sprechen würdest, dann würde er dir wahrscheinlich einen Vortrag halten über die Mittel, die er zur Verfügung gestellt bekommt. Und das ist halt sehr wenig. Du bewegst dich dann beim FC Schalke auf dem schmalen Grat zwischen, das kommt ja auch schwer rüber, Schalke ist ja pleite im Prinzip. Schalke hat,
Natürlich.
glaube ich, 98 Millionen Euro negatives Eigenkapital und muss, um einen Punktabzug zu vermeiden, in einem Kalenderjahr 5% davon abbauen. Das heißt, Schalke muss im kommenden Jahr auch schon wieder 4, irgendwas Millionen Gewinn machen und hat dazu eine Zinslast durch alte Darlehen, eine Zinslast von 14, 15, 16 Millionen im Jahr. Das heißt, die muss Schalke alle erstmal verdienen, bevor 1 € für den Sport ausgegeben werden kann. Das ist die aktuelle finanzielle Situation. Und da gibt es dann leichte Konflikte im Verein, die Finanzvorstände, die die Budgets zur Verfügung stellt, die sagt, ich gebe euch ein Budget, das Top 6 der zweiten Liga ist. Und Vereine mit viel weniger Budget sind in den letzten Jahren aufgestiegen. So Holstein Kiel und Darmstadt und so weiter und so weiter und Fürth und so. Das heißt, mach das mal. Verzeihung, mach das mal. Dann bist du aber Ben Manga und sagst, um wirklich nachhaltig aufzusteigen, das ist der zentrale Begriff auf Schalke. Du sollst nicht nur aufsteigen, sondern dann den Klassenerhalt auch schaffen und so eine Mannschaft sollst du zusammenstellen. Dann sagt er, ich brauche dafür aber Geld. Weil für 0 € kann ich halt nicht viel machen. Und der Verein sagt, haben wir nicht. Deshalb musst du Talente finden, die jetzt noch nicht so gut sind, dass Mönchengladbach den kauft, sondern wir bilden die aus, damit in 2 Jahren die halt andere kaufen. Und dann kannst du halt nur noch Spieler verpflichten, die gerade keiner mehr auf dem Schirm hat, weil die einfach nicht mehr spielen. So wie Barkok und Younes, Anfi Adjei und Karius. Und so ist dieser Kader dann so ein Mischmasch aus Talenten, die noch nicht so weit sind, aus Spielern, die früher mal gut waren und wo du nicht weißt, ja, haben die jetzt vielleicht nochmal einen zweiten Frühling oder nicht. Und dann hast du Kenan Karaman, das ist wirklich der wichtigste Spieler in diesem Verein seit Jahren. Dem müsste man noch irgendwann mal ein Denkmal setzen. Natürlich hat mal Raul auf Schalke gespielt und Hüntelaar und natürlich gab es auch mal einen UEFA-Pokalsieg. Aber das war jetzt existenzbedrohend. Wäre Schalke abgestiegen vergangenes Jahr, dann hätte es vielleicht den Verein so nicht mehr gegeben. Dann also das war eine ganz, ganz gefährliche Situation. Und Kenan Karaman hat diesen Verein mit seinen Toren nahezu alleine gerettet und mit seiner Führungsstärke. Ne? Also dem müsste man da eigentlich was hinsetzen und dass der allmählich keine Lust mehr auf den Laden hat, indem er nämlich sagt, wir müssen jetzt genau gucken, wer zieht mit und wer nicht, weil er sagte, ich habe langfristig unterschrieben, aber ich habe keinen Bock, jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen. Wir müssen jetzt mal reinhauen. Das kann ich dann halt auch sehr gut verstehen. Aber so ist dann die Kaderplanung und auch für die kommende Saison steht halt nicht viel Geld zur Verfügung. Und ja, du weißt genau, im Business geht es um Kohle. Und die du kannst als Schalke 04 zwar sagen, wir haben alle 2 Wochen 60.000, kommt dann aber der Verein 20 Kilometer weiter um die Ecke und bietet dir 100.000 Euro mehr im Jahr, dann sagt der Spiel, sagen Spieler und Berater und Medienberater und wer noch, ja, schönen Dank für deine 60.000, aber da kriegen wir mehr. Und Schalke kann halt nicht mehr mithalten finanziell, was so richtig, richtig gute Spieler angeht.
Dann ist aber ja auch jede Million, die du ausgibst, umso wichtiger. Und dann ist ja die Frage, das ist ja ein Spieler, der jetzt auch nicht sehr viel spielt, Felipe Sanchez. Das ist ja an dem sich auch sehr viel aufgerieben hat, weil er eben unter dem alten Trainer Karel Gerards nicht gespielt hat und sich dann Ben Manga öffentlich geäußert hat. Da frage ich mich dann aber, ist das der Verein, in dem man einen Südamerikaner ganz jung verpflichten sollte als Abwehrchef? Ist das der Verein, wo und der dann ja vielleicht auch nicht die perfekte Betreuung rundum bekommt, wie es Leverkusen wird da früher mal genannt, die ganzen Brasilianer auch, wo sie um die ganze Familie gekümmert haben, ne? Unter Reschke, Kalmund und Co. Egal. Das muss ja eigentlich sein, damit so ein Spieler bei dir raussticht. Und der spielt jetzt nicht. Und das sind 1,2 Millionen, die man vielleicht hätte für zwei andere Spieler hätte ausgeben können, die vielleicht besser funktioniert hätten. Ist das, sagt man da, Ben Manga, das ist, sagt man da auf Schalke, Ben Manga, das ist wirklich ein Fehlkauf gewesen? Oder sagt man, okay, das ist halt das Risiko, was du eingehst, wenn du ein derartiges Talent verpflichtest? Wie ist da so die Einschätzung?
Also eingeplant war er nicht als Abwehrchef. Abwehrchef sollte Kalasch sein, der ja sehr erfahren ist und auch
Naja.
Premier League schon gespielt hat. Auf der rechten Innenverteidigerposition und Sanchez war für die linke Innenverteidigerposition eingeplant. Ja, um ihn gibt es hier sehr, sehr, sehr viele Diskussionen, weil er gerade mal 5 Spiele gemacht hat. Integriert ist er, Schalke hat für solche Fälle, hat auch Ben Manga Integrationsbeauftragte mitgebracht und zum Beispiel der Trainer der U23, der spricht auch, der ist mit einer Argentinierin verheiratet und da ist schon Integration gelungen. Er lernt auch sehr schnell Deutsch. Das kann ich dann wirklich auch wegnehmen. Nur das Problem ist, was kann er sportlich? Ben Manga ist unendlich von ihm überzeugt, immer noch. Und er sagt, Felipe Sanchez braucht mal eine Phase, wo der 4, 5, 6 Spiele hintereinander spielt. Das wollen diejenigen, die von ihm überzeugt sind. Er hat allerdings weder bei Karel Gerards noch bei Kees van Wonderen mehr als 1, 2 Spiele hintereinander gekriegt. Und dann heißt es ja immer, der ist 20 Jahre, der kommt halt aus Argentinien. Wenn der weiß, der hat jetzt genau ein Spiel Zeit, um auf sich selber aufmerksam zu machen, weil sein Konkurrent gerade mal gelb gesperrt ist, ja, was soll der Junge dann machen? Dass der dann nervös ist, ist ja völlig klar. Und so reiben sich dann alle daran auf. Kees van Wonderen sagt, mein Auftrag ist, den Klassenerhalt zu schaffen. Dazu stelle ich die Spieler auf, die am besten dafür geeignet sind. Sanchez gehört nicht dazu. Entschuldigung. Und ja, die anderen sagen, aber der ist unsere Zukunft, auf den setzen wir auch in der kommenden Saison. Wir sind so gut wie gerettet, setz ihn bitte ein, damit er sich einspielen kann, damit wir sehen, dass der was kann für die kommende Saison. Das ist ja halt doch eine dieser diskussionswürdigen Personalien.
Und da würde jetzt so meine Theorie, du hast jetzt eigentlich fast die Klasse gehalten, da kann wirklich fast gar nichts mehr schief gehen. 37 Punkte, das hat fast immer gereicht. Der Trainer geht eh im Sommer. Und er will ihn jetzt nicht einsetzen in den letzten Spielen. Dann muss ich doch, wenn jetzt auch personell alles geklärt ist, Ben Manga, Frank Baumann, Aufsichtsrat, Hefer, Thälmann, Entschuldigung. Jedenfalls, diese Riege, die muss ja dann sich ordnen. Dann entlass doch jetzt den Trainer. Es tut mir leid, ich bin nämlich nicht der Trainerentlassung voll, aber dann mach das doch jetzt. Dann setz da irgendwen hin. Juri Mörder, Gerard Asamoah, Mike Büskens, wen auch immer. Irgendwen wird es doch noch geben. Und lass die jungen Leute, die jetzt diese 5, 6 Spiele ausnutzen können. Das wäre doch jetzt die Phase, wo man es machen kann. Du hast ja ein paar Spieler immerhin im Kader. Wenn ich jetzt Emir Bulut anschaue, Aydin, ja, das sind doch jetzt die Spieler, auf die du dann setzen musst, um dann denen schon mal einen Vertrauensvorschuss, dass sie sich einen Vertrauensvorschuss erarbeiten können für die kommende Saison, wo es dann darauf ankommt, dass diese Spieler diese Mannschaft tragen, um dann vielleicht 2027 oder 26, 27 für Verkäufe, also für Millionen sorgen sollen. Ist das eine Überlegung wert oder ist das dann wieder, können wir nicht machen auf Schalke, dann brennt hier wieder der Baum, wenn wir jetzt schon wieder den Trainer lassen, weil das ist ja auch
Wir
mal dieses Argument.
Reporter, wir Reporter fragen das wirklich Woche für Woche. Und Kees van Wonderen sagt dazu, das interne Ziel, das wir uns ausgegeben haben, ist 40 Punkte. Und wenn wir die 40 Punkte erreicht haben, dann können wir drüber nachdenken, weil dann ist der Klassenerhalt sicher. Und er ist halt der Meinung, 40 Punkte brauchen wir. Und solange gibt es keine Experimente, solange werden halt noch die Spieler, also als Beispiel Marcin Kaminski, Innenverteidiger. Vertrag wird nicht verlängert. Mehmet Can Aydin rechts vorne, Vertrag wird nicht verlängert. Tobi Mohr, Linksfuß, wird auch nicht verlängert, wird ihr trotzdem ab und zu mal eingewechselt. Silla, der Stürmer, wird verkauft im Sommer aller Voraussicht nach. Bulut, rechter Verteidiger, wird verkauft im Sommer aller Voraussicht nach. Da könntest du wirklich sagen, die fünf spielen nicht mehr raus, wie du das richtigerweise gesagt hast, aber Chris van Ohlen sagt, erst 40 Punkte, dann können wir über alles andere reden. Im Moment steht Schalke bei 37. Auch da, wie bei vielen bei Schalke, gibt es halt zwei Meinungen, viele prallen aufeinander, viele Diskussionen. Ja, und welche ist richtig?
Ja, und dann, um jetzt so zum Schluss nochmal den Blick nach vorne zu werfen, du spielst jetzt noch gegen den Tabellenersten, gegen den Tabellendritten, gegen den Tabellenfünften, Sechsten und Siebten. Also HSV, jetzt nicht in der Reihenfolge, aber HSV, Kaiserslautern, Paderborn, Düsseldorf, Elversberg. Ich glaube, die Reihenfolge ist es dann sogar. Dass du willst jetzt ja dich ordentlich verabschieden. Du willst ja auch vielleicht mit der Motivation reingehen, irgendwie so, ey komm, wir versauen jetzt hier dem HSV den Aufstieg. Wir versauen, wir bringen die nochmal in Gefahr. Wir fahren nach Düsseldorf und sind da mit 20.000, 30.000 Schalkern und feiern dann eine Party mit den Fans. Kaiserslautern genauso. Das sind ja alles so Sachen, wo man sich nochmal als Mannschaft dran aufziehen kann. Hast du den Glauben, dass diese Mannschaft das schafft? Oder hast du, weil du sagst, die können ja auch gegen Große immer mitspielen, oder hast du eher die Befürchtung, wenn wir jetzt so weitermachen mit Van Wonderen, dann endet das in Hauen und Stechen und am Ende hat keiner mehr Bock und jeder will nur noch in Sommerurlaub?
Also ich traue der Mannschaft nicht zu, alle fünf Spiele zu gewinnen. Ich traue der Mannschaft den ein oder anderen guten Auftritt durchaus noch zu, wenn sie relativ schnell in den Flow kommt. Aber das ist dann wirklich so eine Wohlfühlmannschaft, die einen guten Platz braucht, die gute erste 10, 12, 13 Minuten braucht und dann haben sie vielleicht ein bisschen Lust und kicken dann mal ein bisschen mit. Das ist aber jetzt nichts, also die Saison ist verkorkst, bis Saisonende wird Schalke jetzt keine Sterne mehr vom Himmel spielen. Ich glaube auch nicht, dass eine Motivation ist, Gegner den Aufstieg zu versauen, sondern eher die Spieler, die gehen und vielleicht nicht mehr so einen guten Vertrag bekommen, halt noch ein paar Punktprämien mitzunehmen, sich für neue Vereine vorzuspielen und das sind eher so die Motivationen, die gerade auf die Saison ist eh wirklich komplett in den Sand gesetzt. Da kann man sich, glaube ich, auch mit solchen, da kann man sich nicht mehr damit aufziehen, oder da kann jetzt nicht Kees van Wonderen in die Kabine sich stellen und dann sagen, so, heute versauen wir jetzt bei dem HSV den Aufstieg, so, ne? Da geht's dann eher darum, dass er sagen wird, am Samstagabend, da sind 60.000, alle 60.000 waren vor einer Woche unfassbar sauer, die Hamburger Fans, und die 55.000 Schalker, die haben geschimpft die ganze Woche lang und geht jetzt mal für die 60.000 Schalker auf den Platz und zeigt denen mal, dass ihr es doch könnt. Also die Motivation wird dann nichts mit dem HSV zu tun haben. Am Samstag.
Das wäre nämlich das Ding, wenn jetzt nämlich der HSV darauf guckt und sagt, jetzt müssen wir nach Schalke, Samstagabend, nach der Leistung zu Hause gegen Braunschweig, 2-4 verloren, da würde dann ja nochmal, den Hamburgern geht tatsächlich die Drüse, aber das ist natürlich dann wieder auf der anderen Seite, geht dann ja auch die Drüse, weil sie sagen, jetzt kommt der Tabellenführer, der kann uns hier auch theoretisch mal mit 5-1 aus dem eigenen Stadion schießen. Das will auch keiner in der Veltins Arena.
Das ist ja das Problem. Du hast Woche, wahrscheinlich wird auch der HSV-Trainer sowas sagen wie, der Schalke hat sehr viel Wucht in der Offensive, hat eine hohe individuelle Qualität. Das ist das, was wir Reporter Woche für Woche für Woche hören, wenn wir die Pressekonferenzen der gegnerischen Trainer verfolgen. Woche für Woche hören wir was von wuchtig, von guter Offensive, von hoher individueller Qualität. Und ähnlich wird das wieder sein. Aber natürlich, das stimmt ja auch, die individuelle Qualität. Armin Younes war Nationalspieler, der kann immer einen Dribbling gewinnen. Kenan Karaman hat 13 Tore geschossen, Silla hat 14 Tore geschossen. So, das sind zwei Top-Stürmer der zweiten Liga. Ne? Dann hast du Paul Seguin, der an guten Tagen, der macht zwar nur alle drei Spiele mal ein gutes Spiel, aber an guten Tagen ist das wirklich einer der besten Spielmacher, technisch besten Spieler der zweiten Liga. Kommen die in einen Flow, dann können die zu Hause den HSV auch mal 3-0 schlagen. Nur wenn die mal häufiger in Flow gekommen, hätte Schalke jetzt 98 Punkte und nicht 37. Das heißt, der Mannschaft gelingt es einfach nicht.
Das ist eben, ja, das ist schon irgendwo schade, weil Schalke eben, wie wir jetzt ja gerade auch gesagt haben, an den Spielern her das Potenzial hätte und die Trainer und die Kaderplaner daran gescheitert sind, daraus was Vernünftiges, Harmonisches zu machen. Andi, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich bin
Ja,
schon
gerne.
sehr heiß aufs Spiel am Samstag. Das wird, egal wie es ausgeht, für Schlagzeilen sorgen, für Diskussionen sorgen, für Emotionen sorgen. Und ich hoffe, wir haben hier schon mal unseren kleinen Vorbericht dazu geleistet. Vielen Dank. Genieß weiter deinen Urlaub. Ansonsten folgt ihm bei X, bei Instagram. Lest die Watz, lest Reviersport, richtig? Gibt's auch noch. Und hört den Podcast 19 Minuten, 4 Sekunden Inside Schalke. Also da habt ihr auf jeden Fall die volle Ladung, kriegt ihr die volle Ladung über die Königsblauen. Ansonsten abonniert ihr natürlich auch noch diesen Podcast, FIFA Pitch Podcast und den Newsletter. Morgen geht es hier weiter mit der Champions League. Borussia Dortmund, schaffen Sie die Sensation? Mal eher nicht, aber vielleicht ja doch. Danke und ciao, ciao.
Gerne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.